Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Und heute sprechen wir mit Daniel Stauber, Marketing Science Experte von Facebook, der erst vor kurzem bei uns auf dem AdsCamp gesprochen hat zu einem Thema, das ihm am Herzen liegt, mir am Herzen liegt. Und ganz viele Leute haben hinterher gesagt, jetzt ist mir endlich ein Licht aufgegangen und ich habe es verstanden. Das Thema war Facebook-Attribution, nicht nur als Tool, sondern als Verständnisthema. Das Thema, wie attribuiere, wie verstehe ich die Effekte meiner Werbeanzeigen besser. Erstmal jetzt, hallo Daniel, schön, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank, Alexander, und danke nochmal für eine weitere Einladung zu dem Thema Attribution, meine Gedanken und Ideen zu teilen.
Ja, super, dass du da bist. Es ist ja so, irgendwie in meiner Wahrnehmung, du kannst ja gleich sagen, nein, es ist ganz anders, extrem viele Leute, die Facebook-Anzeigen schalten, sei es auf dem professionellen Level, sei es auf dem semi-professionellen Level oder weil es ihnen Spaß macht, nutzen den Werbeanzeigenmanager, um ihre Kampagnen aufzusetzen und schauen dann tatsächlich hinterher auch nach, dort nach, hat das Ganze was gebracht. So. Und du sagst jetzt, Leute, erstens, das Tool ist dafür nicht gemacht und letztlich, ein bisschen provokant gesagt, ihr lügt euch selbst in die Tasche, wenn ihr euch auf das verlasst, was der Werbeanzeigenmanager euch am Ende an Auswertung anzeigt, im Hinblick auf den Impact, den die Anzeigen hatten, oder?
Ja, so ist das ganz, ganz gut zusammengefasst. Ich glaube, grundsätzlich, umso mehr man sich crossmedial mit seinem Unternehmen und seinem Kunden bewegt, also über verschiedene Plattformen hinweg, umso unwahrscheinlicher ist es, dass man in einem Analyse-Tool eines Anzeigenmanagers auf Facebook oder auf einem AdWords in Google die wahrhaftige Anzahl der Conversions für seine Kampagne bekommt.
Und das ist letztlich natürlich entscheidend. Also Leute teilen ja auf Facebook oder in Gruppen dann irgendwie gigantische ROAS-Werte, also gigantische Werte beim Return on Ad Spend, haben gesagt, yes, das habe ich erreicht und so weiter. Aber das muss nicht die Wahrheit sein. Wir müssen, glaube ich, trotzdem nochmal erklären, wo die Herausforderung am Ende liegt. Warum stimmt das nicht, was ich dann da am Ende sehe? Oder warum stimmt das vermutlich womöglich nicht?
Okay, ja, gerne. Also das größte Problem in der ist das Problem von Korrelation und Kausalität, was ich auch in dem Vortrag im AdsCamp angesprochen hatte. Und zwar geht es den Anzeigemanagern bei Facebook darum, zu verstehen, inwiefern die Werbeanzeige, die ich geschaltet habe, Teil des Abverkaufs war. Also jemand, der ein Produkt gekauft hat, durch den Pixel bestätigt oder durch eine andere Form, hat diese Person innerhalb eines speziellen Zeitfensters eine Werbung gesehen oder auf eine Werbung geklickt. Wenn dem der Fall ist, dann sagt der Anzeigenmanager, super, Auftrag erfüllt, die Werbung war Teil des Abverkaufs. Nun wissen wir ja alle, durch die Anzahl der Geräte, die wir tagtäglich benutzen, durch die Anzahl der verschiedenen Dienste, die wir tagtäglich nutzen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir mehr als eine Werbeanzeige vom gleichen Unternehmen sehen. Das mag auf der gleichen Plattform sein, so kann ich eine Anzeige von Instagram für eine Biermarke morgens sehen, dann nochmal eine andere auf Facebook abends, aber es auch über andere Plattformen hinweg. Und die Frage ist natürlich dann, welche dieser verschiedenen Impulse tatsächlich einen Einfluss darauf gehabt habe, dass ich mir ein Produkt gekauft habe. Und da spielt nicht nur die Rolle, inwiefern die Werbeanzeigen überhaupt einen Eindruck gemacht haben, da spielt auch eine Rolle, inwiefern ich schon sehr vertraut mit der Marke bin. Bestes Beispiel aktuell, wo, glaube ich, ziemlich viele Leute die Hände gebunden sind oder zumindest in den letzten Wochen die Hände gebunden waren, wo sie ihren Einkauf machen können. Ich sitze in Irland, bei uns gab es da sehr wenig Auswahl, entweder ein Supermarkt oder Amazon. Das heißt, nach wie vor sehe ich sehr, sehr viel Werbung für Amazon, aber die Werbung hat keinen großen Einfluss darauf, dass ich so oder so da gerade bestelle, weil mir keine andere Wahl bleibt.
Das ist richtig. Also im Prinzip, deine Entscheidung ist eigentlich vorgeschoben, wenn Werbung käme und du würdest draufklicken, wäre es nett gewesen, aber hat eben gar keinen Einfluss darauf. Ist ein bisschen, aber es, da geht es ja ein bisschen darum, also der Algorithmus sucht mir innerhalb der Zielgruppe, die ich definiert habe, passende Leute raus. Aber natürlich will er sich auch, ne, wer es so einfach wie möglich machen. Er sucht ja die, die am geeignetsten sind. Und wer schon eine Prädisposition hat oder wer schon eine Intention hat, dahin zu gehen, der ist halt am einfachsten jetzt ja vermutlich aus Sicht des Algorithmus zu überzeugen und wird dann eben auch dort Anzeigen ausgespielt bekommen. Ne?
Das ist richtig, genau. Und natürlich arbeitet unser Algorithmus auch nur mit den Informationen, die er vom System oder vom Werbetreibenden bekommt. Das heißt, so ein bisschen sind wir da selbst auf uns gestellt, auch die richtigen Informationen an Werbeanzeigenmanager zu senden. Denn wenn ich sage, bitte finde die Leute, die innerhalb von 7 Tagen am ehesten bereit sind, ein Produkt zu kaufen auf dieser Webseite, dann findet er diese 7 Leute. Was jetzt nicht bekannt ist, was man erörtern sollte, ist, ob diese 7 Leute oder sorry, ob diese Leute auch innerhalb von 7 Tagen ein Produkt gekauft hätten, ohne die Werbung zu sehen. Und das ist, wie gesagt, dieser Unterschied zwischen die Werbung korreliert mit dem Ergebnis eines Abverkaufs oder die Werbung ist verantwortlich, das ist eine kausale Beziehung zum Abverkauf.
Ja, man kann es, du erklärst es immer so schön einfach und dann begegne ich ganz vielen Leuten und sagen, ich habe es aber im Werbeanzeigenmanager gesehen, da steht ROAS 22. Nimmst du es auch so wahr, dass obwohl ich so alt ist das Tool Facebook Attribution, das ja letztlich so der erste Schritt ist, das anders zu betrachten, dass das noch nicht in der Verbreitung so breit ist, wie es sein sollte? Oder also kämpft ihr da noch einen großen Kampf, um ein breiteres Verständnis zu schaffen? Oder sagst du, es zieht sich eigentlich, wir sehen, die Nutzung geht rapide nach oben und eigentlich ist das kein Problem, was ich gerade anspreche?
Also ich glaube, das Thema Attribution generell und die Ambition, besser und genauer zu messen über verschiedene Medienkanäle hinweg, also die Ambition war schon seit mehreren Jahren im Marketing Science Team von Facebook, das ja auch schon fast 10, 11 Jahre alt ist. Also in der Form war immer die Ambition, richtig zu messen, Unternehmen und Agenturen zu helfen, nicht nur Facebook-Kampagnen besser zu evaluieren, aber auch den gesamten Media-Mix. Sehr, sehr häufig haben wir uns darauf berufen, wie man durch Mehrwertigkeitstests sich dem richtigen Ergebnis nähern kann. Und über die letzten Jahre hinweg haben sich natürlich auch unsere Attributionsprodukte so ein bisschen verändert, von Atlas zu Advanced Measurement nun zu Facebook-Attribution. So ein paar Lösungen gab es da immer. Die neueste Version ist die, die natürlich ein bisschen Self-Service ist, für alle Werbetreibenden zur Verfügung steht und hoffentlich so auch die Arbeit in der Attribution ein bisschen demokratisiert unter allen Werbetreibenden hinweg. Nichtsdestotrotz, wie du selbst sagst, die ersten Zahlen, die ich sehe, sind die Zahlen Werbeanzeigenmanager. Und ich glaube, so der mentale Schub, das ist noch sehr, sehr viel Arbeit. Und ich glaube, da sind Werbetreibende natürlich so ein bisschen auf uns angewiesen, ihnen da in die richtige Richtung zu schubsen. Aber gleichzeitig die Werbetreibenden, die doch Mehrwert für ihre Marketinginvestitionen sehen möchten, sollten da, glaube ich, auch ein bisschen proaktiver sich dem Thema widmen, um da richtig ihr Geld auszugeben und die richtigen Umsätze zu sehen.
Ja, ich glaube, es ist natürlich, am Ende ist es halt so ein, auch zum Teil sind es bittere Wahrheiten, die dann natürlich zutage treten. Ne? Die Zahlen sehen nicht zwangsweise alle besser aus als vorher. Und ohne dass man etwas anders gemacht hat, präsentiert man plötzlich nicht so gute Zahlen. Das ist ja auch psychologisch jetzt schwierig, ne? Für den einen oder anderen, der dann in Verantwortung, der dann auch gefragt wird und das Thema vielleicht selbst nicht so genau erklären kann. Und er hat einfach dann nicht so gute Zahlen, womöglich. Auch wenn es natürlich ein wahrheitsgemäßeres Bild ist.
Und da habe ich auch volle Empathie für und das ist komplett verständlich. Die Frage ist, die man sich dann stellen sollte, ist, möchte man von seinem Vorgesetzten oder von seinem Kunden mit dem Thema konfrontiert werden? Und dann ist man so ein bisschen auf dem beim Zurückpedalen, oder möchte man da so nach vorne hingehend etwas proaktiver und etwas gebildeter erscheinen, wo man sich dann auch noch Zeit hat, sich zu informieren, als wenn man schon zurückrudert und dann schnell noch alle Sachen suchen möchte. Und da jeder weiß wahrscheinlich, wann der beste Zeitpunkt ist oder was das beste Gespräch ist für sowas. Aber ich glaube, die Empfehlung wäre, dass sich wirklich darauf vorzubereiten und das Ganze proaktiv anzugehen, anstatt da darauf zu warten, dass jemand einen darauf anspricht.
Ja, also der Weg führt ohnehin dahin. Es ist halt eine Frage, wie schnell am Ende alle dorthin wechseln. Daniel, du hast eben nochmal angesprochen, das Thema, wie es früher war oder beziehungsweise jetzt auch noch sein kann, eben das Thema Studien, die ja auch gemacht werden. Mhm. Also sowohl Conversion Lift Studies wie eben Brand Lift Studies, die also diese Mehrwertigkeit oder Inkrementalität oder wie immer wir es nennen wollen jetzt an der Stelle, im Prinzip tatsächlich nicht geschätzt, nicht über ein Modell, sondern tatsächlich eben im Sinne eigentlich einer klassischen Studie, ja, die von der Methodik ja auch nicht von euch so neu entwickelt, sondern im Prinzip übernommen wurde. Das konnte ich ja bisher schon machen, das kann ich auch weiterhin machen. Kannst du noch mal kurz erklären, was da passiert im Unterschied zu dem, was ich in Facebook Attribution dann sehe?
Ja, sehr gerne. Also zunächst einmal, ich hatte gerade die Statistikwörter um mich geworfen, Korrelation, Kausalität. Bei Facebook-Attribution und den meisten anderen Attributionstools sprechen wir nach wie vor von Korrelation. Den größten Wechsel, den wir machen, von einem einzelnen Tool, was sich ein Plattform anguckt, zu einem holistischen Analyse-Tool, ist erstmal nur den Rahmen der Daten zu erweitern und zu sagen, wir sind uns bewusst, es sind mehrere Medien zur gleichen Zeit zur gleichen Zeit live und wir müssen natürlich gucken, wie die Conversion gegebenenfalls über verschiedene Medien weg aufgesplittet werden soll, weil verschiedene Medien den gleichen oder einen ähnlichen Einfluss auf eine Person hatten. Nichtsdestotrotz wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob, wenn wir alle Medien abstellen sollten oder wenn jemand 5 Werbeanzeigen gesehen hat und davon stellen wir 3 ab oder 2 sind noch live und so weiter, wissen wir nach wie vor nicht, inwiefern das einen Einfluss auf den tatsächlichen Abverkauf hat. Was wir nur wissen ist, wir haben ein besseres Verständnis darüber, wie viele Touchpoints oder wie viele verschiedene Kampagnen jemand gesehen hat, bis zum Abverkauf kam. Tests und Studien sollen dabei helfen, der Kausalität so ein bisschen ins Licht zu rücken und zu sagen, wir gucken uns eine Kampagne an oder gucken uns 2 Kampagnen an oder wir gucken uns den ganzen Funnel an und versuchen herauszufinden, wie die Performance aussehen sollte in einer Parallelwelt. In einer Parallelwelt, wo diese Kampagnen nicht stattfinden. Und das ist eine Methode, die, wie ich schon zuvor im Vortrag gesagt hatte, bekannt ist durch die Pharmaindustrie und die Medizin, wo natürlich stetige Test- und Kontrollgruppenforschungen entstehen, wo eine Testgruppe, die das neue Medikament bekommt, eine Kontrollgruppe bekommt die berühmte Placebo-Pille. Und wenn die Testgruppe sich besser entwickelt, die Symptome zurückgehen und die Kontrollgruppe, da das nicht der Fall ist, dann wird das Produkt dementsprechend wahrscheinlich marktreif und ist in Ordnung. Und Ähnliches wird auch auf Werbeplattformen möglich. Das tolle Herrscher der Auslieferung von Werbeanzeigen auf Facebook zu sein, ist, dass wir tatsächlich Leute auch von der Werbeauslieferung ausschließen können. Und das ermöglicht uns dann, solche Tests aufzusetzen und dann diese Parallelwelt aufzusetzen, sodass wir sagen können, wir haben unseren Funnel-Kampagnen aufgesetzt, die laufen jetzt gerade in einer anderen Parallelwelt, sind diese für die gleiche Zielgruppe entstehen diese Kampagnen nicht, die können nicht diese Werbeformen sehen. Welche Diskrepanz herrscht hier zwischen der Anzahl der Conversions, die wir sehen? Und jegliche Conversion, die über die Kontrollgruppe hinausgeht, würden wir als eine mehrwertige Conversion oder einen mehrwertigen Abverkauf anerkennen und sagen, das ist der zusätzliche Einfluss dieser Medien. Und dann möchte man natürlich anfangen, sich die Effizienz anzugucken. Und das ist etwas, wo die Tests halt eben tolle, authentische und genaue Ergebnisse liefern können. Und das ist was in unserem Facebook-Attributionstool auch als statistisches Attributionsmodell zusammengefasst wurde, um aus tausenden von Tests zu lernen und ausgehend davon sehr, sehr gute Einschätzungen geben zu können, welche Facebook-Kampagnen denn speziell mehrwertig waren im Vergleich zu anderen.
Also im Prinzip, um ein kurzes Zahlenbeispiel zu sagen, hier, wir verkaufen Schuhe, ne, die eine Gruppe kriegt unsere Anzeigen ausgespielt, die andere nicht. So, in der einen Gruppe verkaufen wir anteilig, also in Relation gesetzt, keine Ahnung, auf 10 Leute ein Paar Schuhe. In der anderen Gruppe verkaufen wir, also in der Kontrollgruppe, in der anderen Gruppe verkaufen wir 2 Paar. Dann wäre die eine, wer, 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 wer wäre der Mehrwert im Prinzip das eine Paar, dass wir im Prinzip mehr verkaufen an der Stelle, weil das passiert ist in der Gruppe, in der wir Anzeigen ausgespielt haben. Also gehen wir davon aus, dass diese Schuhe wären nicht verkauft worden, hätte die Anzeige nicht stattgefunden, oder?
Ja, exakt, genau. Also so schaut es aus, wenn man davon ausgehen kann und sollte, dass die Gruppen von ihrer Zusammensetzung her identisch sind, das heißt sozialdemografisch und auch von der Verhaltensweise ähnlich geneigt dazu, entweder ein Produkt zu kaufen oder ein Produkt nicht zu kaufen, dann sollten negative Differenzen darauf zurückzuführen sein, welche Variable hier der Unterschied war, und die einzige Variable war die Werbeauslieferung. Jetzt möchte ich noch kurz hinzusagen, ich weiß, das Beispiel hat einfach nur geholfen, um das Ganze so ein bisschen ins Leben zu wecken, allerdings möchte ich natürlich Zahlen sehen, die an idealerweise in den 100er Werten sind, damit man sie auch ein bisschen besser an die Zahlen glauben kann und wissen kann, okay, das hat tatsächlich einen Unterschied gemacht, denn bei 2 gegen 1 kann, glaube ich, auch der Zufall eine Rolle spielen.
Ja, das stimmt. Signifikanz brauchen wir trotzdem.
Ja.
In dem Zusammenhang ist auch nach dem Adscan nochmal die Frage aufgekommen, du hast ja auch gesagt, letztlich können wir natürlich nur sozusagen auf der Plattform selbst diese Kontrollgruppe erstellen und schauen, welchen Effekt das hat. Nun haben wir ja, bin ich ja nicht nur auf Facebook unterwegs. Es kann ja sein, es ist auch nicht ein Werbemittel alleine am Ende natürlich dafür verantwortlich. Nun kann es eben sein, dass ich natürlich sonst auch einen gewissen Anteil über AdWords noch verkaufe und dass es da Effekte geben kann. Eine Frage war eben hier, wir machen diese Conversion Lift Study, sehe dann, okay, das und das der Mehrwert, kann ich Effekte dann auch über andere Kanäle schon dort feststellen oder nicht? Oder was müsste ich mir da angucken?
Gute Frage und wahrscheinlich eine, die, wie gesagt, viele Leute beschäftigt, wenn man jetzt etwas genauer sich die Messung angucken möchte, verschiedene Kanäle, glaubt an die Art und Weise, solche Tests aufsetzen zu können. Aber dann natürlich eine Bredouille kommt, okay, wie kann ich das jetzt vergleichbar machen über verschiedene Medien hinweg. Zunächst einmal, wenn wir bei der Facebook-Studie bleiben, ist es richtig, die Kontrollgruppe würde keine Anzeigen auf Facebook sehen, aber nach wie vor Anzeigen auf anderen Kanälen. Allgemein bei diesem Test ist immer die Frage nach dem Medien-Share des Mediums, was jetzt getestet werden soll. Also sagen wir mal, bei Medienshare meine ich den budgetären Anteil einer Kampagne, die ein bestimmtes Medium bekommt. Und sagen wir mal, die Facebook-Kampagne, die gerade läuft, ist in einstelligen Prozentpunkten, was das Marketingbudget angeht. So würden wahrscheinlich Test- und Kontrollgruppe nicht so großartig auseinanderliegen, da ja mehr als 90% der Auslieferung aller Werbung identisch ist für beide Gruppen und nur vom Budgetanteil her weniger als 10% da unterschiedlich sind. Sobald wir da ein bisschen höher klettern, macht das natürlich einen größeren Unterschied. Und da werden dann so Synergieeffekte mit anderen Medien auch ein bisschen größer. Oder gegebenenfalls die Kontrollgruppe. Das heißt, auf einmal nehmen wir sich 20-30% aus der Facebook-Auslieferung raus. Diese Leute, die sonst Impulse bekommen, sich über Produkte Gedanken zu machen oder neue Erlebnisse zu entdecken und diese dann über die Suche oder über sonstige Medien wieder abrufen, würden natürlich dann fehlen, weil die das nächste Mal von der Werbeauslieferung auf Facebook ausgeschlossen sind. Das heißt, in solchen Fällen kann es durchaus sein, dass man natürlich dann weniger Impressionen oder weniger, sage ich mal, so Intent-Leute hat, die sonst von Facebook und Instagram so ein bisschen vorgewärmt werden. Das wird dann sich in den Zahlen von anderen Medien zeigen. Es ist nicht bestätigt in der Form, aber Leute, die einen ganz guten Eindruck darüber haben, wie ihre wöchentlichen Zahlen hoch und runter gehen, die würden wahrscheinlich solche Effekte relativ schnell wahrnehmen. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, mittlerweile über uns, aber auch über andere Wettbewerber, solche Tests aufzusetzen über verschiedene Plattformen hinweg. Die nennen sich dann Cross-Publisher Conversion Lifts. Ein typisches Beispiel wäre zu sagen, wir würden das Ganze über Facebook machen und über Search, um zu verstehen, wie entwickelt sich eine Gruppe, die nur Facebook-Werbung sieht, wie entwickelt sich eine Gruppe, die nur Suchwerbung sieht, wie entwickelt sich eine Gruppe, die Facebook und Suche sieht und wie entwickelt sich eine Gruppe, die gar nichts sieht, weder Facebook noch Suche. So dass wir da nicht nur die einzelnen Plattformeffekte, sondern auch die Synergieeffekte testen. Das ist etwas, was über solche Tests mittlerweile auch möglich ist und noch ein bisschen größere Flexibilität gibt, sage ich mal, oder größeres Verständnis darüber, wie verschiedene Medien miteinander interagieren.
Also erstens, ja, es kann Effekte geben. Zweitens, abhängig von der, wie die Studie aufgesetzt ist, größer oder kleiner. Wenn ich irgendwie generell ein eher stabiles Geschäft habe, mit wenn es jetzt um Abverkauf gegen hohem Abverkauf, würde ich vielleicht etwas spüren, auch auf anderen Kanälen. Wenn man es genau wissen will, wär dann eben, müsste man die Studie anders aufsetzen oder eben plattformübergreifend.
Also ein Beispiel, was es hoffentlich ein bisschen besser erklärt, ist das eines Kunden, mit dem ich im letzten Jahr zusammengearbeitet habe. Hier war die Idee zu verstehen, inwiefern das Unternehmen vielleicht mehr in Geschichten investieren sollte, in Werbeausführungen, die ein bisschen mehr über die Marke und das Unternehmen erzählen, statt sich auf Produkte und Prozentreduzierungen zu verlassen. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Strategien getestet. Das sollte über so ein, zwei Monate hinweg laufen. Aber nach zwei, drei Wochen wurde schon direkt die Reißleine gezogen, denn das Unternehmen sagte, uns fehlt der Website-Traffic. Das heißt, unabhängig davon, ob was wir überhaupt testen wollten, was gar nichts mit dem Website-Traffic zu tun hatte, der Grund, dass wir eine Kontrollgruppe hatten, da Leute von der Facebook-Werbung ausgeschlossen hatten, hat dazu geführt, dass sie weniger Traffic gesehen haben auf ihrer Webseite, was so ein bisschen Alarmglocken im Unternehmen losgelöst hat. Man hat wieder an Facebook geglaubt und der Test konnte leider nicht so fortgeführt werden. Aber es gibt, glaube ich, eine Idee darüber, inwiefern halt eben es schon so Jojo-Effekte geben kann in andere Richtungen, sei es auf der Webseite oder sei es auf andere Medien.
Ja, finde ich ein sehr schönes Beispiel an der Stelle und übrigens auch, wie die Studie angesetzt ist, oder welche Zielstellung dahinter stehen kann, weil wir selbst hören, okay, die Studie soll zeigen, wie verbessern wir jetzt im Prinzip den Abverkauf. Und der Fokus ist immer direkt auf dem Abverkauf, aber eben auch die Markenbildung oder markenbildende Maßnahmen können ja am Ende Effekte haben. Auch sowas lässt sich ja dann untersuchen. Finde ich schon spannend. Es ist noch eine Frage aufgekommen, auch von Leuten, die hinterher gesagt haben, oh, ich habe jetzt nach deinem Vortrag, ich habe jetzt ins Tool geguckt zum ersten Mal so intensiver und es ist ganz spannend. Aber was mache ich jetzt? Also ich gucke dann an, ich habe im Prinzip zum einen können die Leute ja einmal sich verschiedene Attributionsmodelle wählen und schauen, was passiert, wenn ich das eine oder andere Modell nutze, wie bei anderen Softwarelösungen auch. Und auf der anderen Seite hast du eben das Modell datengetriebene Attribution, wo ihr sagt, hier, das sind die tatsächlich eben auf berechneter Basis, das sind die tatsächlich, das tatsächlich Mehrwert, der entstanden ist durch das, was ihr macht. Aber dann kommen halt Fragen wie, erstens, wonach soll ich mich jetzt richten? Nach den verschiedenen Attributionsmodellen, die dann da sind, soll ich mich nur auf das Thema datengetriebene Attribution verlassen, weil da werden die anderen Kanäle ja gar nicht berücksichtigt. Und jetzt gucke ich mir das an und habe so ein Fragezeichen über dem Kopf. Was machen die Leute denn jetzt dann?
Ja, berechtigte Frage, finde ich gut, dass sie so in der Form an die Öffentlichkeit kommt. Erstmal Kudos, dass ihr dann euch das Tool überhaupt angeguckt habt. Das ist, glaube ich, ein guter Schritt. Also die erste Empfehlung, die ich jedem geben würde, ist einfach zu sagen, vom Werbeanzeigenmanager für die Auswertung von Kampagnen nach Facebook-Attribution zu springen, selbst wenn man dann nicht die anderen Kanäle mit einbinden möchte oder gar nicht auf die anderen Kanäle gucken möchte. Allein der Wechsel wird schon helfen, die Facebook-Kampagnen am besten besser verstehen zu können, besser einschätzen zu können, was deren tatsächliche Mehrwert betrifft. Die Frage dann speziell zu beantworten, was Attributionsmodelle angeht und wie man damit am besten umgeht, ist ein bisschen schwierig, kommt natürlich auf das Produkt an. Man sollte mit dem Kunden oder auch, wenn man selber im Unternehmen arbeitet, natürlich ein gutes Gespür dafür haben, wie lange denn die normale Consumer Journey ist. Vom erste Kontakt mit dem Unternehmen oder mit dem Produkt zum tatsächlichen Abverkauf. Und wie viele, man sagt jetzt natürlich Touchpoints, dann sagen wir im Marketing reden wir immer von Medien-Touchpoints, aber es sind natürlich genauso gut andere Touchpoints, sei es der Anruf, sei es eine E-Mail, sei es man geht in Store rein und so weiter. Ist das ein relativ langer Prozess, ist ein relativ kurzer Prozess? Ich denke mal, umso länger der Prozess ist, umso mehr verschiedene Touchpoints es da gibt, umso näher sollte man sich einem Attributionsmodell nähern, was das auch reflektiert, dass verschiedene Sachen Einfluss haben. Umso kürzer das Ganze ist, nicht nur von der Länge der Zeit, auch von der Kürze der Touchpoints, umso näher kann man sich natürlich Attributionsmodellen nähern, die ja gegebenenfalls nur ein oder sehr, sehr wenige Touchpoints wahrnehmen. Das Verhältnis zwischen einem datenbasierten Attributionsmodell oder die Art, Tests zu laufen und dann mit Attributionsmodellen zu vergleichen, ist zu verstehen, inwiefern gibt mir ein Test oder auch das datengetriebene Attributionsmodell ein Indiz dafür, welches Attributionsmodell ich am besten wählen sollte, um den tatsächlichen Facebook-Mehrwert messen zu können. Und Ähnliches würden wir auch ans Herz legen, für andere Unternehmen, für andere Medien zu machen. Das jetzt nochmal dann konkret auf den Fall zu bringen. Sagen wir mal, unser Test oder unser datengetriebenes Attributionsmodell sagt uns, diese Kampagne hat 100 Abverkäufe generiert. Dann würde ich mir jetzt angucken wollen, welches der Attributionsmodelle, die ich über alle Medien hinweg einsetzen kann, den 100 am nächsten kommt. Denn das ist dann ein Attributionsmodell, was relativ stark den oder relativ genau den wahrhaftigen Mehrwert von Facebook widerspiegelt. Und somit kann ich mich da zumindest relativ drauf verlassen, wie diese Auswertung meine Facebook-Kampagne beeinflusst oder umgekehrt.
Okay, also ne, im Prinzip guck ich einmal rückwärts. Ich gucke, was sagt mir das datengetriebene Modell und schaue dann, hey, welches Modell, das ich tatsächlich eben manuell auswähle, entspricht dem, mit welchem Zeitfenster, kann ich auch noch dann spielen und verwende das dann womöglich für die Zukunft. Dann ist aber trotzdem noch ein bisschen die Frage, die dann auch aufgekommen ist tatsächlich, ist die Betrachtung, die stattfindet, dann auf einer Kampagnenebene oder übergreifend? Das heißt, werden Effekte, dass ich irgendwie, ich habe mir so ein Funnel gebaut an der Stelle, ne, wo ich erstmal die Leute irgendwie warm mache und vielleicht noch gar nicht direkt auf den Abverkauf gehe, die aber daraus ziehe ich dann die Audience, um tatsächlich später den Abverkauf zu haben. Ist das dann berücksichtigt oder sehe ich dann, wenn ich auf die einzelnen Kampagnen gucke, hier die Videokampagne vorne hat aber nichts gebracht, aber die ist letztlich die Basis im Retargeting für die nächste Kampagne. Vielleicht kannst du da nochmal kurz was zu sagen.
Ist eine sehr interessante Frage und eine, die relativ häufig aufkommt und die, glaube ich, auch so ein bisschen für Diskussionen sorgt, denn da können, glaube ich, Theorie und Praxis hin und wieder mal so ein bisschen weit auseinander liegen. In der Theorie können wir uns alle ganz gut vormalen, wie jemand von der Videokampagne dann ins Remarketing geht oder zwischendurch eine Stufe reinnimmt, weil natürlich alle unsere Werbeformate unbedingt sehen muss, bevor überhaupt sich eine Entscheidung machen kann und dann erst den Abverkauf macht und nicht schon nach dem ersten oder zweiten Schritt. Das wäre ja ganz komisch, wenn Leute sich anders verhalten würden. Und das sollte man sich, glaube ich, so ein bisschen vor Augen halten. Also die Analyse findet im datenbasierten Modell auf Kampagnenebene statt. In Tests kann man da auch auf Adset-Level runtergehen. Und die Frage, die beantwortet werden soll, ist die folgende. Und da habe ich jetzt, das ist das, was wir auch eben besprochen haben. Wenn ich diese Kampagne wegnehme, wird trotzdem ein Abverkauf stattfinden oder nicht? Gibt es mehr Abverkäufe durch die Kampagne? Und wir machen unsere Videokampagne, und die ist wegen mir auch auf irgendwelche Performance-Ergebnisse orientiert, Landing-Page-Views oder sowas in der Richtung, sage, die ist meine Basis dafür, um alle anderen Kampagnen zu füttern. Wenn das der Fall ist, dann sollte diese Kampagne ziemlich viele mehrwertige Abverkäufe generieren, denn ohne sie würde es ja in der Theorie nach ja nichts passieren. Wenn ich die Kampagne also wegnehme, möchte ich dann, dass da weniger Abverkäufe sind. Das ist der Test, den ich mache, und das wird auch so im Tool wiedergespiegelt. Das heißt, wenn solche Kampagnen dann weniger mehrwertige Abverkäufe sehen, dann ist es ein Indiz dafür, dass diese tatsächlich nicht unbedingt die Basis dafür sind, dass alle anderen Remarketing-Maßnahmen genauso viel also davon richtig profitieren. Und ich glaube, hier ist auch wieder teilweise die Gefahr, dass man sich den Funnel ja wieder plattformspezifisch aufbaut. Jemand guckt sich die Facebook-Video an, dann bekommt er unsere nächsten Inhalte, dann geht er zur Webseite und nicht dann gegebenenfalls auch über verschiedene Medien hinweg. Sodass ich natürlich ein anderes Medium kann mich ja schon in die Remarketing-Phase auch für Facebook reinbringen und umgekehrt. Also dass da zwischen den Medien natürlich ziemlich viel Austausch und Synergie herrscht und sowas wird natürlich auch dann mit einkalkuliert, wenn man schauen möchte, welche Kampagnen da mehrwertig ist und welche nicht. Kurz, es wird mit einkalkuliert, es werden jetzt nicht die Verhältnisse direkt nebeneinander gestellt, aber man kann verstehen, inwiefern denn die Kampagne tatsächlich die Leistung hat, die der Theorie nach man ihr geben würde.
Okay, aber das ist glaube ich schon für viele irgendwie so ein bisschen ein Punkt, an dem sie der unklar gewesen ist, dass sie sagen, ja, wir haben im Prinzip den Blick auf das Gesamtbild und versuchen die Reise zurückzuverfolgen und eben dann, wir haben über das Thema Kausalität gesprochen, festzustellen oder zu ermitteln oder hochzurechnen, wo der Moment ist, welche Kampagne notwendig ist, damit dieser Kauf stattfinden kann an der Stelle. Ne? Wir haben ja auch die Auswertung dann im Tool, die dann ja keine vollen, wenn ich mir das über DDA anschaue, kriege ich auch nicht zwangsweise ja volle Purchases, sondern eben 7,2 oder 42,4 oder sowas da angewiesen, ne? Was ja real so auch nicht möglich wäre. Aber das heißt, ich sehe im Prinzip, wenn der Upper Funnel wichtig ist, würden dem Upper Funnel im Prinzip auch würde dem auch ein hoher Wert zugeschrieben im Tool, weil die gesamte Reise betrachtet wird.
Genau, und ich glaube, okay. in so einem Fall wäre es am besten auch zu vergleichen, wie der Upper Funnel denn also auf DDA-Basis im Vergleich zu Last Touch oder Last Click aussieht. Denn wenn die Zahl im datenbasierten Modell nicht höher ist als bei Last Click, dann würde es eigentlich bedeuten, dass diese Upper Funnel Aktivität nicht unbedingt so stark als Futter für die Remarketing-Kampagne oder die Bottom Funnel Kampagnen dient, denn auch ein Last-Click-Modell würde dieser Kampagne genauso viele Conversions zuordnen. Also das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich, so als Checkpoint für Upper Funnel Aktivitäten, die man so im Hinterkopf behalten kann.
Ja, finde ich gut. Das ist also der Vergleich lohnt sich dann ja auf jeden Fall. Insgesamt ist es halt so, das muss man halt auch mal sagen, jegliches Tool kann halt nur die Daten bereitstellen, an der Stelle vielleicht auch in einer smarten Form, aber Entscheidungen treffen oder die Ableitung zu treffen, bleibt halt dann hoffentlich dem Experten, der auf die Zahlen guckt, dann vorbehalten. Eine Frage, ich muss ich nochmal stellen, weil die auch immer gestellt wird im Nachgang, ist nochmal hier. Ihr seid ja auch nicht alleine auf dem Markt, ne? Ihr habt jetzt eine Lösung angeboten, die im Prinzip auch plattformübergreifend alle Touchpoints oder alle digitalen Touchpoints, die erfassbar sind, ich formuliere es jetzt mal so, mit aufnimmt in die Betrachtung, erfassbar sind, auch im Hinblick, weil die Views sind ja immer ein Thema. Trotzdem ist es ja so, dann gucke ich in das eine Tool rein, gucke ich in das eines entweder einer anderen Plattformbetreibers, also jetzt sprich Google Analytics, oder ich gucke in eine Analyse-Software, die komplett unabhängig ist und da ja auch für sich natürlich reklamiert. Alle Plattformen haben ein Eigeninteresse daran, sich möglichst viel zuzuschreiben. Wir sind die Neutralen und in allen weichen die Werte ab. Warum kriegt ihr das alle nicht hin, dass das alles dasselbe anzeigt, Daniel?
Philosophische Frage, die ich gar leider nicht so in der Form beantworten kann. Es wäre natürlich schön, wenn es einfach ein Tool gibt, was alle benutzen können und da fließen alle Daten rein. Ich glaube, da auch schwierig sein, wie die Daten da gleich behandelt werden oder halt eben auch verschiedenen Nutzern zugeordnet werden und so weiter. Ist momentan leider nicht zur Verfügung. Ich würde auch keinem ohne Limitationen sagen, unbedingt Facebook-Attribution nutzen. Ich habe gesagt, es ist ideal für Leute, einfach von Facebook Werbeanzeigenmanager in Facebook-Attribution zu wechseln. Das ist ein guter Schritt. Wenn es um die gesamten Medienmix geht, bitte gucken, auf welchen Plattformen seid ihr am aktivsten und welche Analyse-Tools können diese Plattformen am besten abdecken. Facebook-Attribution kann keine Views von YouTube einlesen. Google Analytics kann keine Views von Facebook einlesen. Also man muss sich den Limitationen der Tools, die man nutzt, bewusst sein, damit man diese am besten schließen kann, diese Lücken durch andere Tools. Denn das eine heilige Tool, was alles für uns macht, das existiert leider noch nicht.
Wohl wahr. Du hast den einen Punkt gerade nochmal angesprochen, weil das auch immer kommt, die Views. Ne? Und gerade auch aus dem Blick heraus, gerade im E-Commerce, erlebt man es ja häufig, da arbeiten viele noch mit dem Last-Touch-Modell. Und es gibt eine grundsätzliche Haltung, Views zählen dann eigentlich nicht, ja. Gibt es Untersuchungen, die ihr gemacht habt, hinsichtlich dessen, wie hoch der Impact on average ist von Views? Ist das eine Größe, weil die dann häufig eben auch aus der Betrachtung rausgenommen werden? Entweder weil der Werbetreibende sagt, hier die zählen für mich nicht an der Stelle, wenn da irgendwann mal eine Anzeige zwischendurch durchgerauscht ist, die ich nicht wahrgenommen habe, oder weil er sagt, hier genau die Problematik, die du angesprochen hast. Ich bin auf mehreren Plattformen unterwegs, das ist die Größe, die ich nicht über die Plattform hinweg verfolgen kann, dann nehme ich es doch ganz raus aus der Rechnung. Ist das eine Katastrophe? Ist das on average ein relevanter oder ein vernachlässigbarer Faktor?
Ich glaube, man muss sich das Nutzerverhalten auf den verschiedenen Plattformen angucken. Also es ist eine sehr berechtigte Frage und natürlich der einfachste gemeinsame Nenner ist der Klick über alle Plattformen hinweg, so macht man sich das Leben einfach. Man macht ja auch das Leben auch einfach, indem man beim 22x ROAS bleibt, haben wir eben auch schon gesagt. Und die Frage ist halt eben, wann fällt man dann auf die Fresse? Also ich glaube, wir unterscheiden eigentlich auch weniger. Mir ist es egal, wie man durch ein View konvertiert oder durch einen Klick konvertiert. Für mich die Frage ist ja, konvertiert, weil ich mir die Kampagne gezeigt habe oder weil ich die Kampagne nicht gezeigt habe. Und in der Form kann man natürlich diese Vergleiche machen und gucken, war es, weil mir die Views gefehlt haben und nicht gefehlt haben, aber viel interessanter ist, war es, weil wir ihnen die Kampagne gezeigt haben nicht die Kampagne gezeigt haben und wie viel hatte die Kampagne einen Einfluss auf die Person. Denn jede Person interagiert anders mit Werbung. Wir haben wahrscheinlich viele Leute, die nie auf eine Werbung klicken möchten auf ihren Smartphones oder auf ihren Laptops, die sich überhaupt die Werbung wahrnehmen, weil sie da ist, aber nicht drauf klicken würden. Wir haben relativ viele Leute, die gerne auf Werbung klicken, um zu gucken, was sind das für Produkte, wie sehen die aus. Auf unserer Plattform, da kann sich jeder, glaube ich, sein eigenes Verhalten so ein bisschen kontrollieren. Wie oft klickt ihr auf Werbung? Wenn ich jetzt nur meine Performance auf Klicks reduziere, wie hoch ist der Prozent der Leute, die ich gegebenenfalls von meiner Auswertung ausschließe? Und ich glaube, der Prozent könnte relativ hoch sein auf einer Plattform, die visueller ist. Und da muss man natürlich nicht nur jetzt an Facebook, Instagram denken. Das ist, glaube ich, genauso an YouTube oder an Pinterest oder an TikTok. Während Plattformen, die weniger visueller ist, sagen wir relativ Standard-Display-Werbung oder Search-Werbung und so weiter, wo auch schon das Kaufsignal so ein bisschen da ist durch die Umgebung der Artikel, die man liest oder durch die Suche, die man gemacht hat, ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis als etwas mehr so in der Discovery-Phase zu sein und sich so Inspiration geben zu lassen. Und insofern würde ich jetzt nicht mir der Leute ausschließen aufgrund der Tatsache, dass es einfacher ist, alles auf Klicks zu messen. Und das muss jeder für sich so ein bisschen, glaube ich, herausfinden, wo ist man aktiv, wie verhalten sich Leute auf den Plattformen und wie ausschließend oder einschließend sollte man da mal eine Messung sein.
Okay. Daniel, jede Menge Fragen, jede Menge Insights. Finde ich super. Ich glaube, es hat nochmal einigen Leuten heute jetzt geholfen, zu sagen, ja, grundsätzlich weiß ich, dass das Tool da ist, grundsätzlich weiß ich, dass ich da reingucken sollte, aber jetzt vielleicht auch noch ein bisschen mehr, warum und welche Vorteile es tatsächlich hat. Vielen, vielen, vielen Dank dafür, dass du dein Wissen da nochmal geteilt hast und so gut die Sachen erklärt hast. Noch kurz von unserer Seite aus, Daniel, haben wir eben schon gesagt, hat vor kurzem beim AdsCamp gesprochen, Anfang Mai. Wenn ihr sagt, boah, das Thema interessiert mich grundsätzlich, AdsCamp, vielleicht will ich im nächsten Jahr ja auch dabei sein, auf der Seite adscamp.de oder adscamp.com könnt ihr euch eine kleine Liste eintragen, dann erfahrt ihr als Erster, wenn wir entweder einen neuen Termin haben oder wenn es unsere günstigen Early-Nerd-Tickets gibt. Aber bis dahin erstmal, Daniel, ganz, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und euch allen da draußen einen wundervollen Tag. Tschüss.
Tschüss.